Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, dass wir wieder zusammen sind. Ich habe euch vermisst, wir waren jetzt eine ganze Weile nicht beieinander. Sommerpause, genau. Umso schöner ist es, dass ich hier sein kann, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Und ich würde gerne zu Beginn, Edeltraut, hörst du mich? Ich rede schön laut, okay? Okay. Ich möchte euch heute gerne den Schluss von der Predigt vorwegnehmen, denn ich möchte euch heute zu diesem Schluss hinführen und sozusagen wie eine Beweisführung mit euch zusammen machen. Ich möchte euch heute nämlich beweisen, dass ich Gottes Lieblingskind bin. Das möchte ich euch heute beweisen. Und das tue ich, indem ich mir ein paar Aussagen mitgebracht habe, die ich in den letzten Monaten sehr, sehr oft gehört habe. Und an manchen Stellen haben die sich verdächtig ähnlich angehört. Und deswegen ist mir das einfach so im Ohr hängen geblieben. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch weiß, aber ich habe mir vor kurzem ein Haus gekauft in Marlow, wo ich wohne. Genau, das ist wirklich ein Wunder gewesen und ein echtes Geschenk Gottes. Wenn ich euch das erzählen würde, würden wir morgen noch hier sitzen. Deswegen überspringe ich das mal. Aber das hat mir an vielen Stellen auch zum Nachdenken angeregt. Und die letzten 2 Monate, seit ich Anfang August eingezogen bin, war so meine Zeit mit sehr vielen Umbauten und Renovierungsarbeiten gefüllt. Es war jetzt nicht so viel umzubauen, aber renoviert werden musste auf jeden Fall. Und langsam wird es auch richtig schön gemütlich und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und als es so losging damit, dass ich mir das Haus kaufen möchte und alles Mögliche so erledigen musste, wurde ich ganz oft in diesem Zusammenhang gefragt, was ich denn dafür bezahlt hätte. Diese Frage hatte mich im ersten Moment immer so ein bisschen irritiert, weil ich nämlich, selten wurde dann nämlich so große Augen gemacht, als ich so gesagt habe, was halt in Marlow, ganz nah bei Berlin, so ein Haus kostet. Und dann wurde immer im Nachgang so gesagt, ach ja, Lehrerin müsste man sein, dann kann man sich ein Haus kaufen. Ich bin ja Lehrerin. Und ich weiß gar nicht genau, wann es in Mode gekommen ist, so offen über Geld zu reden. Das war für mich ein bisschen befremdlich. Ich bin noch so aufgewachsen, dass das eher so ein Thema ist, was man eher meidet. Aber trotzdem hat mich das viel zum Nachdenken angeregt, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, wo sich dieses Prinzip oft auch wiederfindet in unserer Welt, nämlich man tut etwas und man verdient etwas dafür. Ja, also ich bin Lehrerin, ich verdiene, deswegen kann ich mir jetzt auch das Haus kaufen. Und ich musste gar nicht lange suchen, bis ich dieses Prinzip wiedergefunden habe, denn ich glaube, in unserer Welt ist es überall so, dass man sich überall etwas verdient, um sich dann etwas leisten zu können. Oder andersherum gesagt, man leistet etwas und dafür hat man sich dann was verdient. Und unsere Welt, die ist ganz oft geprägt von Leistung. Wir müssen Leistung bringen. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, das hört man nicht selten. Und ehrlich gesagt wundert mich das auch nicht, dass es so ist. Wir sind jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt gewesen und da irgendwo einen Platz zu finden, wo man irgendwie ein Stück weit zur Geltung kommt oder seinen Wert ständig unter Beweis stellen muss in dieser Welt, ist nicht selten. Ja? Und es gibt viele Menschen, die haben sich damit beschäftigt. Es gibt einen, der hat sich viel mit der Evolution beschäftigt, Charles Darwin, der sprach vom Survival of the Fittest. Also derjenige, der am stärksten ist, der überlebt. Und das macht es umso schwerer, diese ganzen Sachen, die so in der Welt als Aussagen herrschen, zu beweisen, dass ich als eine von 8 Milliarden, die heutzutage lebt, Gottes Lieblingskind ist. Trotzdem denke ich, werde ich das noch schaffen. Und ich denke, das ist voll und ganz die Wahrheit. Und es war so, als ich mich damals für dieses Haus beworben habe, da war ich nicht nur metaphorisch, also so gefühlt, sondern wirklich tatsächlich eine von 1000 Bewerberinnen. 1000 Leute haben sich auf dieses Haus beworben. Und ich habe eine Absage bekommen, nachdem ich das erste Mal ein Kaufpreisangebot abgegeben habe. Aber der erste Käufer war abgesprungen und ich wurde im zweiten Schritt gefragt, ob ich es haben möchte. Ich rückte sozusagen davor und im Endeffekt wohne ich jetzt in diesem Haus. Und anscheinend war ich in diesem Kampf der Fitteste, dass ich überlebt habe, dass ich bis zum Schluss durchgehalten habe. Und hinterher wurde mir ganz oft gesagt von Freunden, von Bekannten, dass sie sich natürlich sehr für mich freuen. Und dann fiel auch manchmal so der Satz, ich kenne niemanden, der es so sehr verdient hat wie du. Und da war wieder ein Satz und an dieser Stelle wurde ich wieder stutzig und habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Und wenn man mit den Augen der Welt, wie ich es gerade so beschrieben habe, auf meine Situation so hinguckt, dann würde ich dem vielleicht auch zustimmen. Ja? Also ich habe viel in meinem Leben so geschafft bisher, mit meinen noch 28, in 2 Wochen sind es schon 29 Jahre. Ich habe jetzt 7 Jahre Ausbildung hinter mir, Studium, ich bin endlich Lehrerin, ich habe es geschafft. Ich versuche mein Leben, auch wenn ich so an Gott denke, nach seinen Maßstäben auszurichten. Ich investiere Zeit und Geld, um Menschen und Gemeinden in meinem Umfeld zu helfen. Aber das alles soll jetzt ein Grund dafür sein, dass ich das verdient hätte. Und an diesem Punkt möchte ich gerne mit euch 2 Prinzipien aus der Bibel betrachten. In Kürze möchte ich die so gegenüberstellen. Und ich glaube, die sind für meine Argumentation sehr hilfreich, damit wir diese Beweisführung auch zusammen durchgehen können. Und zwar ist das erste Prinzip der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Kennt ihr den? Tun-Ergehen-Zusammenhang? Schon mal gehört? Gut, dann erkläre ich euch den. Und zwar findet sich der ganz oft im Alten Testament wieder. Der besagt nämlich, dass auf gute Taten auch Gutes folgt. Und auf schlechte Taten folgt Schlechtes. Das ist sozusagen das christliche Karma. Genau, ja. Das gibt es auch in der Bibel, ja. Also Karma sozusagen, es heißt dort nicht so. Und diesen Zusammenhang sehen wir ganz oft, wenn es um Völker geht, ja. Sie haben etwas Böses getan, sie werden von Gott bestraft. Und selbst Israel wird zu Genüge von Gott auch bestraft, ja. Oder Hiob, ja. Hiob, dem wird mehrfach die Frage gestellt, was hast du eigentlich Schlechtes getan, dass dir jetzt so viel Schlechtes begegnet, ja. Die Freunde sagen immer wieder, ey, irgendwo muss bei dir Sünde sein. Und dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, der wird so im Alten Testament sehr oft bezeichnet. Wir gucken eher so im Neuen Testament und gucken mal, ob es den da noch gibt. Und da sagt Jesus ganz klar in diesem Zusammenhang, dass es hier in dieser Welt, im Diesseits, diesen Zusammenhang nicht gibt. Also während wir noch leben und an mehreren Bibelstellen in mehreren Bibelstellen entkräftigt er die Aussage, dass es diesen direkten Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Strafe. Zum Beispiel heißt es in der Bergpredigt, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also es gibt keinen Unterschied. Ja, die Sonne geht trotzdem auf, es regnet trotzdem, egal ob du böse oder schlecht bist. Das kann man in Matthäus 5,45 nachlesen. Und ich habe auch noch andere Bibelstellen, falls euch die interessieren. Also Jesus sagt, hier in der Welt gibt es diesen Zusammenhang nicht. Das zweite Prinzip, was ich euch gerne näher bringen möchte in diesem Zusammenhang, ist das Prinzip von Saat und Ernte. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ein bisschen bekannter, genau. Und das kann auch genutzt werden, oder es wurde in meiner Situation oft genutzt, um so diese Aussagen bezüglich meines Hauses oder meiner Person auch so zu rechtfertigen. Und dieses Prinzip, das finden wir schon ganz am Anfang der Bibel, nämlich als Gott die Arche hat stranden lassen, da sagte er zu Noah, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte. Könnt ihr im 1. Mose nachlesen in Kapitel 8. Und an dieser Stelle, da ist zwar die echte Saat gemeint, die halt so ausgeworfen wird, um Frucht zu bringen, aber es zeigt auch so ein bisschen dieses Prinzip, was dahinter steht und auf dem das dann halt auch aufbaut, nämlich, dass etwas Gutes aus guter Saat hervorgeht. Und das finden wir auch in so Redewendungen wieder. Ihr kennt vielleicht, du wirst ernten, was du siehst, ja? Oder wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es wieder raus. Kennt ihr auch? Du bist, was du isst. Ja, selbst da, die Saat, die wir sehen, werden wir ernten. Und natürlich können wir dieses Prinzip jetzt auch so ein bisschen auf alles anwenden, was uns begegnet. Und wenn ich das jetzt mal auf meine Situation beziehe, du hast ein Haus bekommen, du hast es dir verdient, du hast viel dafür gearbeitet, du hast gute Saat ausgesät. Und da dachte ich mir dann so, das klingt eigentlich genauso wie der Tun-Ergehen-Zusammenhang, bloß in einer anderen Wortverkleidung. Und deswegen war ich wieder stutzig und hatte mich so ein bisschen darüber die Frage gestellt, was bedeutet das jetzt eigentlich, Saat und Ernte, dieses Prinzip in meinem Leben auch. Und im Markus-Evangelium, im Kapitel 4, da wird gleich am Anfang das Gleichnis vom Bauern erzählt, der die Saat ausstreut. Das kennen wir, ne? Es gibt die verschiedenen Böden und die Saat wird ausgeworfen. Und es ist eins von vielen Gleichnissen, welches so diese Saat zum Thema macht. Und hier wird ganz eindeutig gesagt, dass es nicht die Taten sind, die ausgesät werden, sondern der Same, der ausgesät wird, das ist das Wort Gottes. Und in diesem Zusammenhang hat das Ernte- und Saat-Ernte-Prinzip für mich total Sinn gemacht, nämlich an der Stelle, wo ich das Wort Gottes als Samen aussehe, da wird Frucht entstehen, die ich ernten kann. Es geht nicht so um meine Taten im Allgemeinen, sondern es geht darum, die Saat des Evangeliums auszustreuen, auszusehen und dann zu ernten. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich dieser Same? Worum dreht sich das Wort Gottes? Für viele Menschen ist es sehr verwirrend, wenn sie die Bibel anfangen zu lesen und hier vorne anfangen. Ja, dann gucken sie sich kurz das Inhaltsverzeichnis an und denken sich so, oh, ganz schön viele Kapitel, und dann fangen sie an. Spätestens im dritten Mose kapitulieren sie, wenn in Levitikus die ganzen Gesetze gezeigt werden. Also das verwirrt Menschen immer ganz viele Menschen. Aber ich glaube, das ist die falsche Leserichtung. Ich glaube, um mit der Bibel oder einen ersten Zugang zu der Bibel zu haben, müssen wir gleich zum Herzen gehen, zur Mitte, nämlich zum Evangelium. Entschuldigung. Und im Evangelium, das ist nämlich so der Kern, worum sich sowohl Altes als auch Neues Testament dreht, nämlich da, wo sich Jesus Christus offenbart. Nicht nur durch die Propheten, sondern auch durch das, was er tut. Und das ist der Kern, das Samenkorn, welches von uns gesät werden muss, das Evangelium. Und damit möchte ich auch endlich die Frage beantworten, was habe ich verdient? Wenn ich auf die Liste meiner Taten so raufgucke, wenn ich das mal auch so aufschreiben würde, dann könnte ich sagen, okay, hast du gut gemacht, hast viel geschafft, aber gleichzeitig könnte ich auch eine zweite Liste machen von allen Sachen, wo ich versagt habe, was ich nicht gut gemacht habe, wo meine Schuld zum Tragen kommt, meine Sünde. Und diese Liste würde wahrscheinlich alles andere so ein bisschen in den Schatten stellen. Und für diese Liste, es geht darum, was habe ich verdient, für diese Liste hätte ich den Tod verdient. Denn auch wenn Gott ein liebender Gott ist, auch mit jedem von uns, ist er doch auch ein heiliger Gott. Ein Gott, in dessen Nähe keine Sünde bestehen kann. Und deshalb waren wir Menschen, seitdem es zu dem Sündenfall kam, zwischen Gott und dem Menschen, waren wir getrennt. Die Beziehung war zerstört und es war unmöglich für uns, diese Beziehung aus eigener Kraft wiederherzustellen. Es war einfach nicht möglich. Und das bricht uns das Herz, das hat den Menschen vor uns das Herz gebrochen. Aber vielmehr hat es Gottes Herz gebrochen, weil er uns geschaffen hat, damit wir in Beziehung mit ihm leben. Und wir sehen, dass wir Sehnsucht nach ihm haben, wir lieben ihn, aber seine Liebe zu uns ist noch um Längen größer als das, was wir jemals empfinden könnten für ihn. Und er hat eine Lösung für dieses Problem gefunden. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 16, ein Vers, den wir alle auswendig kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab. Und das ist die Lösung für das Problem gewesen. Jesus kam in diese Welt. Jesus, der Retter der Welt, mein Retter, dein Retter. Und als er für mich ans Kreuz ging, da wurde er für ein Vergehen bestraft, was er selber nicht getan hat, sondern er trug dort meine Schuld, meine Strafe. Und die Bibel sagt auch, es gibt keine größere Liebe als jemanden, der sein Leben für einen Freund gibt, für jemanden, den er liebt. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal erlebt habt, dass ihr vielleicht, euch blühte eine Strafe oder so und jemand anderes hat sie für euch genommen. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe 4 Geschwister. Früher war noch ein bisschen härtere Erziehungsmaßnahmen und wenn man dann mal wieder Blödsinn gemacht hat, haben wir manchmal innerhalb der Geschwisterschaft so gekappelt und haben gesagt, okay, kannst du das heute mal übernehmen? Ich habe heute Morgen schon ein bisschen Blödsinn gemacht. Und dann hat man so die Strafe hin und her getauscht, dafür, dass man dann mal einen Abwasch für den anderen erledigt hat. Und das haben wir natürlich gemacht, oder wir wurden gefragt, weil wir die Strafe natürlich nicht haben wollten, aber man hat es für den anderen getan, weil man ihn geliebt hat. Man hat die Strafe auf sich genommen und ich denke, das ist der einzige Grund, warum jemand meine Strafe auf sich nehmen würde, nämlich aus Liebe zu mir. Das ist der einzige Grund, der für mich logisch ist. Und es steht auch in Epheser 2, 4 bis 5, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in der Sünde, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und das ist das, was wir verdient haben. Jeder von uns ist eigentlich zum Tod verurteilt. Das müssen wir mal ganz ehrlich so sagen. Und Jesus ist der Richter. Und der ist derjenige, der das Urteil gesprochen hat. Aber Jesus ist auch der Anwalt gleichzeitig. Und im gleichen Atemzug, mit dem er das Urteil gesprochen hat, spricht er uns auch frei. Er spricht auch den Freispruch, denn er tritt für uns ein und er erkauft uns die Erlösung mit seinem Tod am Kreuz. Und das haben wir nun wirklich nicht verdient. Das ist etwas, was wirklich meinen Verstand übersteigt und trotzdem wurde es mir geschenkt. Und es gibt viele Religionen und Weltanschauungen, denen wir so begegnen in unserer Welt und viele nehmen sich diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang zum Vorbild. Sie sind auf Leistung aus, man muss gut sein, damit man von ihrem Gott Anerkennung erhält. Man muss Gesetze einhalten und wenn man das nicht schafft, dann fällt man irgendwie in Ungnade in den Augen Gottes. Und diese Weltanschauung, die gefällt mir nicht. Zeigt mir einen Menschen, der es schafft, wirklich ein perfektes Leben zu führen. Der es schafft, diese ganzen Gesetze einzuhalten, der ohne Fehler ist, ohne Sünde, ohne schlechte Gedanken. Du wirst diesen Menschen nicht finden. Und der Versuch, aus eigener Kraft gut genug zu sein für einen Gott, der Mensch wird früher oder später in so einem Hamsterrad sich gefangen fühlen. Er ist in Bewegung die ganze Zeit, aber er kommt erstens nicht voran und zweitens erst recht nicht ans Ziel. Und das ist bei Jesus anders und das ist bei uns Christen anders. Deswegen finde ich es so schön, einfach mit Jesus unterwegs zu sein. Er schnappt mich an seiner Hand, er nimmt mich raus aus diesem Hamsterrad und sagt, du musst hier gar nicht unterwegs sein. Ich habe das Ziel für dich bereits erlaufen. Ich habe es schon erreicht. Und es geht gar nicht darum, dass du Leistung bringst für mich, sondern es geht darum, dass wir dein Leben, dein freies Leben, frei von Schuld, frei von Sünde, jetzt so gestalten, dass es Frucht bringt, dass es anderen Menschen hilft, dass andere Menschen aus diesem Hamsterrad rausgerettet werden. Du sollst nicht die ganze Zeit beschäftigt sein, sondern du sollst dein Leben so gestalten, dass du dich nicht mit der Last abmühst, sondern mein Reich baust hier in dieser Welt. Und Jesus sagt auch zu mir und es sagt er auch zu dir, du bist perfekt, du bist angenommen, du bist geliebt, so wie du bist. Und das alles führt mich zu dieser Aussage, die ich von Anfang der Predigt mit euch beweisen möchte, dass ich glaube, dass ich Gottes Lieblingskind bin. Er hat diese ganze Last, mit der ich mich manchmal ablage, die hat er auch schon auf sich genommen, obwohl ich es in meinen Augen manchmal gar nicht wert bin, dass er so etwas für mich tut. So viel Liebe zu bekommen, das ist einfach unfassbar. Aber in seinen Augen war ich wert. Und vor einer Weile, da habe ich bei Freunden übernachtet, ich habe meiner Freundin geholfen mit den Kindern, der Mann war verreist und dann bin ich morgens so aufgewacht und auf einmal sitzt die kleine Tochter neben mir, so 6 Jahre, setzt sich so wortlos neben mich, legt sich zu mir, legt ihren Kopf so auf meinen Schoß und auf einmal guckt sie mich an und sagt so, Vic, du bist wunderbar und einzigartig. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das in mein Herz ging, dieser Moment, wo so ein kleines Kind einfach so viel Liebe für jemanden hat und es so zum Ausdruck bringt. Und dann dachte ich mir dann so, ja, genau das Gleiche denkt Gott über mich. Du bist wunderbar und einzigartig. Ich habe dich richtig, richtig dolle lieb. Und du bist es wert, von mir geliebt zu werden. Das geht ins Herz, diese Aussage, wenn man sich die mal wirklich so auf der Zunge zergehen lässt. Aber ich möchte ehrlich mit euch sein, das Schöne an diesem Satz oder an dieser Tatsache, dass ich Gottes Lieblingskind ist, dass ich keine Exklusivrechte daran habe, sondern dieser Satz gilt für jeden. Diese Aussage gilt für jeden. Und genauso wie er mich anguckt, mit voller Liebe, mit voller Annahme, guckt er euch an, jeden Einzelnen, und sagt auch zu euch, du bist toll und einzigartig. Und ich liebe das so sehr, dass ich, Jesus liebt mich so sehr, dass er sogar Schmerzen und Qualen auf sich genommen hat. Lieber das, anstatt von mir getrennt zu sein. Er hatte 2 Entscheidungen. Entweder getrennt zu sein, aber darauf verzichten oder Schmerz und Qualen für mich auf sich nehmen. Und das hat er getan, damit er mit mir verbunden ist und sagt mir immer wieder, du bist mein Lieblingskind. Und wenn du auch der einzige Mensch auf Erden gewesen wärst, hätte ich es für dich gemacht, weil ich ansonsten getrennt von dir gewesen wäre. Und das hätte ich nicht ausgehalten. Und nicht nur hier im Diesseits sind wir verbunden, sondern wir verbringen sogar die Ewigkeit miteinander. Und das ist die Perspektive, die wir haben sollten. Nicht nur diese Welt ist wichtig. Natürlich haben wir hier wichtige Dinge. Wir müssen irgendwie existieren. Wir müssen überleben. Du hast von ein paar Überlebenskämpfen so erzählt, die du durchlebt hast. Aber diese Welt, das ist das, was hier war. Aber es wird eine Welt kommen, auf die wir hinarbeiten, auf die wir unseren Fokus haben sollten. Und deshalb, wenn Jesus von diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang gesprochen hat, hat er immer gesagt, in dieser Welt gibt es das nicht. Aber es wird einmal einen Punkt geben, da kommt es wirklich drauf an, was du getan hast. Nämlich, ob du dich für mich entschieden hast. Es gibt einen Bibelvers in Johannes 3, Vers 3. Da heißt es, niemand kann das Reich Gottes sehen, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Also mit Jesus Christus unterwegs ist, an ihn glaubt, sein Bekenntnis darauf hat. Und da ist es wirklich entscheidend. Habe ich das getan? Habe ich an Jesus Christus geglaubt? Mein Glaube ist entscheidend dafür, wo ich schlussendlich landen werde. Und wir haben das heute gehört. Unser Gott ist ein guter Gott. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Er ist ein barmherziger Gott. Es wurde heute schon mehrfach gesungen, gebetet. Und aus seiner reichen Gnade beschenkt er uns täglich neu. Er hat dich mit einer Wohnung hier beschenkt. Edeltraud, Harry, er hat euch mit 60 Jahren Ehe beschenkt, was ich unfassbar vorbildhaft finde. Und er hat euch als Gemeinde die letzten Jahrzehnte hier ein wunderschönes Haus geschenkt. Nun schenkt er euch ein neues Haus, in das ihr hineinziehen werdet, eine neue geistliche Heimat. Und das ist, was sein Wesen ist. Er beschenkt uns wirklich gerne, weil wir seine Lieblingskinder sind. Er hat uns so sehr lieb. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir so besonders sind, sondern weil es einfach eine Tatsache ist. Und ich glaube auch fest daran, dass unser Gott einen guten Plan für mein Leben hat, für euer Leben, für das Leben dieser Gemeinde und dass mir nichts geschieht, was er nicht schon gewusst hätte. Die Frage, habe ich das verdient? Nee, also da kann man noch so gut sein, verdient habe ich das nicht. Aber trotzdem stelle ich mir auch die Frage, wie ich darauf reagieren kann. Habt ihr schon mal so ein richtig großes Geschenk bekommen und hattet dann gleich das Gefühl, ihr müsstet was zurückschenken, also euch irgendwie als erkenntlich erweisen oder dankbar sein? Und ich habe mich gefragt, wie kann ich Gott dankbar sein? Wie kann ich meine Dankbarkeit auf so viel Liebe und so viel Gnade zeigen? Und bei dem Wort verdienen, wenn wir da mal das VER am Anfang wegstrichen, dann steht da dienen. Und ich denke, das ist so die passende Antwort auf das, was Gott uns geschenkt hat. Denn mit der Liebe, mit der Gott uns zuerst geliebt hat, sollen auch wir uns, unsere Mitmenschen und jeden Einzelnen auf der Welt lieben. Wir sollen ihnen in Barmherzigkeit begegnen, so wie Gott uns in Barmherzigkeit begegnet. Und vor allem sollen wir aufhören, so an dem Evangelium zu denken, dass wir da die Exklusivrechte haben. Das ist eine Botschaft, die wirklich jedem Menschen gilt. Es gilt für jeden, ohne Ausnahme. Es gilt für jeden hier in Eisenhüttenstadt. Ja, es gilt für jeden bei mir in Marlow. Und wir sollten alles daran setzen, dass jeder dieses Evangelium auch zu hören bekommt. Und dass sich jeder Mensch aus diesem Hamsterrad der Selbstrechtfertigung, des Ich bin gut genug, in dem er so gefangen hält, dass er da rauskommt durch die Freiheit, die Gott gibt. Und ja, wir sind dazu da, dass wir den Menschen die Gnade mitteilen, die Jesus Christus auch uns gezeigt hat. Und ich möchte euch ermutigen, vor euch steht eine Zeit, wo ihr ja so einen kleinen Neuanfang macht in neuen Räumen. Und manchmal ist es wirklich ganz gut, wenn man ja sich auch neue Ziele, neue Visionen für so eine Zeit setzt. Wir selber haben es auch gemerkt, als wir in neue Räume hineingegangen sind. Wir haben überlegt, okay, was ist unsere Vision? Wir sind hier an einem neuen Ort, hier sind neue Menschen und die kennen alle Jesus noch nicht. Hier müssen wir wirken, hier müssen wir strahlen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr diesen Auftrag, den uns Jesus gegeben habt, nämlich das Evangelium weiterzutragen, besonders auch an eurem neuen Ort leben könnt und einander immer wieder zusprechen können. Wir sind Gottes Lieblingskinder und hier draußen rennen noch ganz viele rum, die das noch nicht wissen, die das aber wissen sollten. Und wir wollen ihnen in Liebe dienen und damit erfüllen wir das, was Jesus wirklich von uns will. Ich hoffe, dass euer Herz ein bisschen ins Brennen gekommen ist für diesen Auftrag, weil ja, die Arbeiter sind wenig und die Arbeit ist aber groß und wir merken auch, die Zeit vergeht sehr schnell. Das habe ich zumindest so, weiß ich nicht, fühlt sich an wie 60 Jahre, die ihr gemeinsam habt. Die Zeit wird sicherlich gerast sein und so ist es leider. Die Zeit rast, aber unser Auftrag ist da und den sollten wir annehmen. Deswegen würde ich gerne am Ende der Predigt mit uns und für euch beten wollen. Jesus Christus, wenn wir daran denken, was du für uns getan hast, wir haben es schon so oft gehört, wir feiern es zu Ostern und so viele Male haben wir von deiner Gnade gehört, aber wenn wir uns das nochmal wirklich vor Augen halten, was du auf dich genommen hast, um mit uns verbunden zu sein, dann Ja, dann zerbricht unser Herz vor Dankbarkeit. Wir können es gar nicht fassen. Ich kann es gar nicht fassen, wie viel Liebe du für mich hast. Ich denke immer, dass ich nicht gut genug bin für dich, aber du schaust mich an mit deinen liebenden Augen und sagst, dass ich wunderbar und einzigartig bin. Du siehst diese Gemeinde, du siehst alles, was sie geschaffen hat. Du siehst ihre Stärken, du siehst aber auch ihre Schwächen und selbst da ist es dir kein großes, sie zu gebrauchen als Werkzeug in diesem Ort. Ich möchte dir danken, dass sie dran geblieben sind, Gemeinde zu sein hier vor Ort, und ich danke dir sehr, dass du ihnen neue Räume geschenkt hast, wo sie einen Neustart machen werden, wo es weitergehen wird. Und du siehst auch, dass sie bereit sind, deinen Auftrag hier zu erfüllen, dass sie offen sind für neue Leute. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Gnade wieder walten lässt und die Türen öffnest, sodass Menschen eintreten können. Ich möchte dich bitten, dass ihr Herz offen ist, um das Evangelium zu verkündigen, offen neue Leute anzunehmen, barmherzig und liebend zu sein und ja, einander zu dienen. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest mit deiner Freiheit, mit deiner Kraft. Du siehst alles, was noch ansteht. Du siehst alle Sachen, die mit dem Umzug zu tun haben, alle Entscheidungen, die zu treffen sind. Und so möchte ich dich bitten um deine Weisheit auch für diese Gemeinde. Und möchte dich bitten, dass sie täglich neu erfahren, was es bedeutet, von deiner Gnade getragen zu werden. Von deiner unfassbaren Liebe und vor allem auch von deiner Treue, Jesus, die du ihnen immer wieder erwiesen hast. Danke, dass du bei ihnen bist. Danke, dass du bei mir bist. Danke, dass du jeden von uns anschaust, als wären wir dein Lieblingskind. Danke. Amen.
Amen.
Amen. Genau.